Drittes Buch. 1. Der falsche Mönch und seine Methoden. Die kleine weiße Vicodin-Kapsel in der angerissenen Silberfolie lag unter El Dicks Bett auf Noahs Seite. Noah hatte sie erst spät entdeckt, an seinem letzten oder vorletzten Los Angeles-Abend, als er von Ethel im Erdgeschoss der South Tremaine Avenue mal wieder Schlag für Schlag kopfüber in die Lücke zwischen Futon und Wand geprügelt wurde, die schwarze Plastikkugel tief zwischen Ober- und Unterkiefer gerammt. »Gib a Kick, Ethelein«, sagte Noah, nachdem sie vorsichtig den Klettverschluss seines Klebels gelöst hatte. Er hob die Hand mit dem Blister wie den abgeschlagenen Kopf eines Feindes hoch. Dann drehte ihr langsam das Gesicht zu, in seinem verspannten Nacken knackte es, und er suchte im neongrünen nächtlichen Schlafzimmer Zwielicht hinter sich Ethels kleine schwarze funkelnde Klassenkampfaugen. »Vicodin, darüber habe ich schon viel gehört. Das ist ein äußerst angenehmes Schmerzmittel, vor allem die schwachen Kinder der Goim lieben es, aber nicht nur. Vielleicht sollte ich die nette kleine Pilulke jetzt auch schlucken. Weißt du, 18 Millionen haben oder plötzlich nicht mehr haben, das ist auch für den kleinen Sohn des großen Schleumel Forlani ein Unterschied. Das tut weh. Und von deinem tollen Sexknebel wackeln und ziehen meine Zähne so, als hätte ich wie mein seliger Tate vor Wut eine Stunde lang in meine Faust gebissen. Brrr. Ach, würdest du bitte meine Handschellen aufschließen? Nein? Wieso nicht? Die nehmen wir, wenn wir sie beide brauchen, sagte Ethel und griff nach der Tablette. Dabei rutschte sie von hinten mit ihrem riesigen weißen Bauch über Noahs nackten, sehnigen Yogi-Rücken und ihr Schweiß vermischte sich leise klatschend mit seinem. »Und hör auf, jiddisch mit mir zu reden. Du weißt, wie sehr ich das hasse. Du klingst dann genauso nasal und geizig wie mein Tate.« Sie betonte das Wort mit größtmöglicher Ironie und Bösartigkeit. »Du riechst dann sogar nach diesen Mottenkugeln, die er 1946 aus Polen mitgebracht hat. 10 oder 12 Kisten. Die haben uns bis zum Pessachputz 1978 gereicht.« »Wenn wir sie beide brauchen«, sagte Noah, »wann soll das sein? Deine Glückssträhne hat doch gerade erst begonnen, Prinzessin von und zu Dunkenberg. Du hast jetzt alles und ich nichts. Los, gib sie wieder her.« »Nein.« »No? Schon gar nicht, wenn du judelst.« »Bitte, Ethelchen, Schatzi, Mausi, Hasenzahn.« Statt zu antworten, weinte Ethel kurz lautlos in sich hinein. Aber Noah bekam davon nichts mit. Er dachte, sie übt wahrscheinlich gerade für Schloss Kopf ab das zurückhaltende Aristokratenschweigen. Nur als Ethel zum Schluss durch die viel zu engen Löcher ihrer kräftigen Nase den Schleim hochzog, Trauerschleim, das wäre das korrekte Fritzwort dafür, dachte sie, und schnaubend ihre Atemwege freilegte, bemerkte Noah, dass vielleicht doch etwas mit ihr nicht stimmte. Das war für seine Verhältnisse wirklich sehr feinfühlig. Gedanken konnte der große Psychokatalytiker trotzdem nicht lesen. Sonst hätte er gewusst, welche kleine Rechtfertigungsrede die verwirrte Ethel als nächstes durch ihre ebenfalls verstopften Gehirnwindungen presste. »In Ordnung«, dachte sie gequält. »Es ist in Ordnung. Er musste auf alles verzichten, was er selbst nicht verdient hatte, wenn er menschlich weiterkommen wollte. Dieser kleine, verwöhnte, versaute, verträumte Millionenerbe und Gangstersohn. Das hat er selbst oft gesagt.« Wie nannte ihn Fritz immer so treffend in seinem unnachahmlichen Retrodeutsch? Ein pomadiger Wegelagerer mit eher zu viel als zu wenig Shylock-Blut. Sie lächelte, natürlich auch wieder nur versteckt, und schob die Kapsel schnell unter die Matratze. »Willst du noch ein paar Schläge, kleiner Mann?«
»Sag mal, Echelein«,
sagte Noah superlieb und eine Oktave höher, als sie sein Ghetto-Tenor normalerweise erlaubte. Auch er täuschte jetzt eine Nähe vor, die es zwischen ihnen seit Malibu, seit ihrer großen, alles verändernden Aussprache am Summer Beach nicht mehr gab. »Such mir, warum machen wir nie Armdrücken? Damit fängt es zwischen uns an. Weißt du noch? Oder warum hebst du mich nicht ein bisschen hoch? So wie die superkräftige Bernie Glamazon aus Austin, Texas zum Beispiel. Sie war, falls es dich interessiert, während der letzten Gladiatoren-WM auf Lift-and-Carry-Tour in Deutschland und ich habe sie in Papas altem Junggesellen-Compound am Hallerplatz getroffen. Hab ich dir das schon erzählt? Willst du?« Volanihaftes Sexwinseln getarnt als standesamtliche Trauungsformel. »Willst du, Ethel Sarah Uhrmacher, es nicht einmal zum Abschied tun?«
»Eich, hast du das gehört? Das war schon wieder mein armes, wackeliges Masochistengewiss.«
Nein, Ethel hatte nichts gehört. Sie war überhaupt nicht da, jedenfalls nicht mit ihren Sinnen und Gedanken. Sie sah nicht, wie die Neonröhre im Hof mit einem leisen Sirren immer wieder an- und ausging. Sie hörte nicht Lou oben auf und ab gehen und den Titelsong für Garys noch immer erst halbfertigen Darfur-Film üben. Sie wusste nicht einmal, wie viele Schläge sie nur eben verpasst hatte, die sie als pedantische Virgo sonst immer genau abzählte. In ihrem Kopf fand gerade eine paradigmatische Verschiebung statt. Hoffentlich die letzte in meinem kurzen, langen Leben, dachte sie. Denn sie hatte plötzlich angefangen, über diesen Satz nachzudenken, der seit Malibu und ihrem Mount Toruhu-Besuch in Heavy Rotation in ihrem Gehirn lief. Einmal Ghetto und zurück. Einmal Ghetto und zurück. Einmal Ghetto und nie wieder zurück. Ja, endlich ging also das wenig erhellende Noah-Abenteuer zu Ende. Und das vielleicht nur, weil 2 Wochen vorher der schiefe, traurige, herzensgute Fritz an diesem stinkenden israelischen Restaurant vorbeigegangen war, in dem sie stundenlang über einem zerkochten weißen Hühnchen mit Kartoffelpüree und Karotten gesessen, auf Noah gewartet und so wie jetzt auch, so wie eigentlich immer, an ihren Vater gedacht hatte. An Karol Kapitan Uhrmacher, den netten, korpulenten, lispelnden, großzügigen Universalunternehmer, der noch nie einen Bittsteller ohne Spende weggeschickt hatte, außer er war nicht Armschuh. Schon in Birkenau hatte er, der spätere Hamburger Rothschild und Ghetto-König, einen kleinen Verleih für Schuhe aufgemacht. Woher er die wohl hatte? Man konnte bei ihm jede Größe bestellen und bezahlte mit scheinbar wertlosen Schuldscheinen einzulösen nach dem großen Pogrom. Keiner war weitsichtiger als der Kapitän. Die Gefangenen von Treblinka versprachen ihm ihre arisierten Häuser, Bilder, Fabriken, die sie am Ende des Kriegs zurückbekommen würden, wenn sie dann noch lebten, womit sie nicht rechneten. Und obwohl die Trefferchancen des Kapitäns darum subjektiv gleich null waren, lag der Gewinn objektiv bei 100%. Das war ähnlich clever und unsentimental wie Schleumes Folanis Umgang mit Gabor Kickelbaums goldener Butschatsch-Uhr, respektive dessen entsetzter, harter Mutter in Queens, New York. Nur, dass der Kapitän im Gegensatz zu Schleumel nie so tat, als wäre er etwas Besseres, als wäre er ein verhinderter Mischnergelehrter oder Wunderrabbi, der nur wegen Ach Hitler nicht die Yeshiva vom Butschatsch zu Ende machen konnte.
»Ich kann einfach alles, alles tun, was ich will, weil man auch mit mir alles machen wollte, versteht ihr?«
schrie der Kapitän einmal im Jahr, lispelnd und spuckend durch den eiskalten, dunklen Gemeindesaal in der Hohen Weide, wenn er sich an Purim mit Balaban, Schleumel Folani, Avi Blumenschweins Vater Garik und den anderen, aber niemals mit Wowa, dem bolschewistischen Städtelverächter, betrank. Sie wussten genau, wovon er redete. Und sie waren froh, dass er das große jüdische Nachkriegsgeheimnis an anderen Tagen für sich behielt. Die kleine, schon damals eindrucksvoll fette Ethel hörte bei den Purim-Gesprächen immer genau und angewidert zu. Die alten Gangster saßen nervös wie giftende, gurrende Großstadttauben um sie herum am ersten und längsten Tisch vor der Bühne, wo unter einer Girlande aus blau-weißen israelischen Fahnen abwechselnd eine apathische Russenband Hits aus den ersten, noch leichtsinnigen Yishuv-Tagen spielte oder der Mädchenchor von Rabbi Balaban holprig Dalai-Lavi-Hits nachsang. Am Anfang redeten sie immer nur darüber, dass ihre Geschäfte jedes Jahr besser gingen und stießen alle paar Minuten darauf an. »Gott allein weiß, womit wir eines Tages dafür bezahlen werden«, sagte irgendwann leise Blumenschweins sparsamer Vater Garik, der mit dem einen »Nimm 2 Bonbons pro Yom Kippur«. Alle lachten und dann war der Kapitän wieder dran. Er musste die Mausgeschichte erzählen. Wie er kurz nach dem Krieg ein Paket mit 10.000 Mark versicherte, weil es angeblich Rohdiamanten für Antwerpen enthielt. Aber in Wahrheit hatte er nur eine vor Hunger verrückte Spitzmaus in den Karton gesteckt und die fraß auf dem Weg nach Belgien ein Loch rein und fiel mit den Steinen raus, die es nie gab. So bekam der Kapitän ausgerechnet von der Allianz, die noch ein paar Jahre vorher die Baracken und Wachleute von Auschwitz versichert hatte, genug Geld, um in St. Pauli den Ponyclub aufzumachen, Hamburgs erste und erfolgreichste unten ohne Bar.
»Oh, wann kommst du?« sang Balabans Mädchenchor, damals noch mit der pfeilschlanken Serafinas schwankender Zweitstimme,
und der Kapitän sagte, »Und woher wusste ich immer, bei welcher Bank es gerade die besten Zinsen gab?« Alle taten so, als würden sie die Antwort nicht kennen. »Weil ich jedes Mal, wenn wir im Atlantik in der Sauna waren, hinterher einem von euch Verbrechern nachgegangen bin, um zu sehen, zu welcher Bank er läuft.« Großes Gelächter. »Und wie habe ich meine 1. Million gemacht?« Gespielte Ahnungslosigkeit. »Das war in Berlin, ihr Hunde. Die halbe Siemens-Bande verzog sich nach Bayern und pinkt ich, Moische Kacker, bekam vom russischen Stadtkommandanten ihre leerstehenden Immobilien für ein paar Perserteppich und Pelzmäntel geschenkt, die ich nachts aus Kaltenbrunner Sommerhaus rausgetragen habe.«
An dieser Stelle der Kapitänsgeschichte begann Ethels Haut jedes Mal vor Ekel überall zu jucken und ihr wurde schlecht. Aber das merkte niemand, schon gar nicht der Kapitän.
Jerusalem, du goldene Stadt, nie werden wir dich vergessen, sang der Russenchor, und er, Forlani, Blumenstein und Balaban sangen natürlich mit. Danach tranken sie zusammen reihum aus der Flasche und der Kapitan, die glänzenden schwarzen Haare nicht mehr glatt nach hinten gekämmt wie der junge Bernstein, sondern durcheinander wie bei einem Herbertstraßenbesuch, kam auf seine großen Frankfurter Erfolge zu sprechen, auf die Bruchbuden, die er in der roten Hauptstadt der Spekulation aufkaufte und zerfallen ließ, egal ob mit oder ohne Mieter. Jetzt waren alle still vor Bewunderung, aber neidisch auf seinen Mut waren sie auch. »Deutsche«, sagte der Kapitän mit Goebbels Vibrato. »Es waren doch nur Deutsche«, dann wieder normal. »Den Spaniern und Jugos habe ich schöne kleine Wohnungen im Nordend besorgt. Dort leben sie noch heute. Die Deutschen habe ich aber am liebsten in die Nordweststadthülle deportiert. Oder gleich dort, wo sie waren, in ihren verrotteten, zerbombten Löchern verrecken lassen. Leheim, Freunde! Auf die Wiedergutmachung, die wir uns selbst spendiert haben.« Wieder Gelächter, aber mit einem langsamen, tragischen Fade-out. Der Kapitän kniff Ethel abwesend in die Wange, nahm einen kurzen, hektischen, ungeübten Schluck aus der Flasche und zum Schluss erzählte er stolz, wie er es geschafft hatte, mitten im Frieden, mitten in Frankfurt, in der Eppsteiner Straße, einen alten Nazi-Offizier umzubringen. »Indem ich ihm einfach die Heizung abgestellt habe, versteht ihr?« Extremes Gelächter, Applaus, galoppierendes Füßestampfen und Ethel, die sich leise unter den Tisch übergab.
»Hilf mich doch wieder ein einziges Mal hoch«, sagte Noah. »Bitte, Ethel, Rachmunes, einmal.«
Ethel sagte kein Wort. Sie lag so schwer wie ein Emigrantenkoffer in der Holzklasse der MS Columbia auf dem nackten, noch immer gefesselten Noah und bewegte sich nicht. Nur der Schweiß rann schnell und kühl von ihren auf seine Hüften und weiter aufs Laken. Es war Stressschweiß, Furchtschweiß, schlechtes Gewissensschweiß, »Ich freue mich so, Schweiß, Heimweh-Schweiß, sich totstell-Schweiß, etc.« Aber das alles entging dem großen Psychokatalytiker Dr. F.
»Sei doch nicht so«, winselte er. »Bitte, ich hab's wirklich verdient, findest du nicht? Ich hab alles gemacht, was du wolltest. Ich hab Wort gehalten, im Gegensatz zu dir, aber als Sohn der wachsweichen Fruma Forlani kann ich dir trotzdem nicht böse sein. Außerdem«, er kicherte unwürdig, »bist du ja immer noch die Stärkere.« »Sag mir, dein Fritz, mag der einseitige sexuelle Gewalt auch so gern wie ich?«
Nichts. Kein Wort, kein Schlag, kein raffinierter Ringergriff. Noah hörte bloß Ethel weiter schnaufen, aber jetzt leise und angenehm regelmäßig. »Ach so«, sagte er, »jetzt verstehe ich. Du hast die kleine weiße Pilulke ohne mich geschluckt. Böse Ethel. Früher, noch vor 10 oder 11 Tagen, da hätte ich von Schleumels Nachlass die ganze Vicodin-Fabrik kaufen können. Dann hätte ich hier das Glücksmonopol. Und jetzt muss ich winseln? Na gut.« Er machte wegen des besseren Wachmacheffekts die traurigen karpatischen Wölfe nach, die am Morgen des Schweineplatz-Massakers um die Besten der besten Butchacher wie Menschen geweint hatten. Jedenfalls hatte Schleumel das ihm und mir so kurz vor seinem Tod erzählt. Bitte, bitte, Ethel, wach auf!« Und immer noch keine Reaktion. Noah drehte kontrolliert seinen Oberkörper nach rechts, nach links und wieder zurück. Er hob die Schultern und den Kopf, die leblose Ethel rutschte nach unten und er kroch unter ihrem verschwitzten, jetzt sogar ihm zu schweren Leib langsam hervor. Eigentlich, dachte er, während er im Halbdunkel interessiert ihr ruhiges, haariges, Riesenkiwi-Gesicht mit den geschlossenen Augen betrachtete, lief alles nach Plan. Ethel und er würden sich am Sonntag um 5 p.m. am Flughafen von Los Angeles für immer auf Wiedersehen sagen und Teil 2 seines bisher so unerfreulich schmutzigen Sexlebens wäre damit SGW, so Gott will, für immer abgehackt. »New York, ich komme. Nataschale, wir schreiben zusammen Teil 3. Mit dir, selbstbestimmte Rubinstein-Tochter, will ich nur ultranormalen Sex umarmen, küssen, tief in die rumänischen Cookies gucken und das Schwänzchen so lange hin und her bewegen, bis auch du abspritzt.« Er nieste leise und sah Ethel fragend an, aber sie war weiter wie tot. Dass sie geglaubt hatte, die ganze Trennungssache sei ihre Idee gewesen, zeigte, was für ein Gentleman Schleumels kleiner Pische inzwischen geworden war, dachte er stolz. Und was lief sonst noch nach Plan? Die Sache mit der großen Utopie natürlich. Er, Noah Neogandhi Forlani, war gar nicht so erfolg-, ziel- und willenlos, wie ich, der klugscheißende jekische Kulturschmock, ihm immer vorgeworfen hatte. Er grinste überlegen, kokett, drachenfischhaft und blickte nach links und rechts oben, wo er die elterliche Sony-Kamera vermutete. »Siehst du mich, Mama? Ich sehe dich nicht, Papa. Ach so, ihr seid ja schon tot.«
Ja, ja und nochmal ja, seine weinerliche Steinbock-Beharrlichkeit hatte sich ausgezahlt. Er war moralisch gesehen fast am Ziel. Er besaß praktisch nichts mehr, nur noch ein klitzekleines UBS-Geheimkonto, während ich, das preußische Putzelchen, hieß Way mir zu sagen, dass er mich für einen von uns zu fleißig fand, kurz davor stand, öffentlich als wichsender Saunajude ans Kreuz genagelt zu werden und gegen meinen Willen alles zu verlieren.
Und dann, mein lieber Karubiner, wären alle medialen deutschen Beleidigungen durch den zartharten Autor von Post aus dem Holocaust umsonst gewesen und summa summarum 20 Jahre freiwilliger Schreibtischsklaverei ein einziger sinnloser, vovanoider Selbstbetrug.
Tatsächlich. Noah redete, während er mit den Zähnen an den zusammengebundenen, romantisch-roten Liaison dangereuse Handfesseln nestelte, nun plötzlich halblaut mit mir. Zischend bis flüsternd, sprunghaft, aktiv-aggressiv. Und es war ihm egal, dass nicht ich es war, der nackt und schweißnass neben ihm auf Garys fleckenübersäten Futon lag, sondern Ethel. Es war ihm sogar lieber, denn wenn sie ihn schon nicht zum Abschied ein bissel durch die Luft schleudern wollte, dann sollte sie zumindest mitbekommen, dass ihm diese Art von Sex in Wahrheit längst super egal war.
»Und Natascha kriege ich auch, nicht du, Solomon Karubiner«, raunte nur mir jetzt demonstrativ zu. »Das wird zwar noch ein paar Monate dauern, ein Jahr oder so, und ich werde vorher wieder in die Gruft von Herzlier Pitur hinabsteigen müssen, Epilog Noahs Sexleben, Teil 1, und danach kommt leider noch ein winziger Umweg über den scheiß Sudan, aber dann, ich hab mir das alles solchig letzte Woche in Malibu genau überlegt, während die Irren weg waren, Ethel, die kommunistische Kalorienbombe, der süchtige Gary, der paranoide Tal und der jeckische Amateurhistoriker und Tatsachenverdreher Fritz, während sie mit Lou auf den Mount Tofu oder so kletterten und sich dort von Zen-Meister Schmock in was auch immer unterweisen ließen. Mir kam die Erleuchtung einfach so bei einem kleinen Strandschläfchen, Wovasohn. Räusperte ich mich fragend in seinem Kopf. Ja, Soli? Du sagst, du wirst nur so tun, als wärst du von den Janjaweed entführt worden, Nurle? Du willst die alte Tom-Sawyer-Sache durchziehen? Dich totstellen, um zu sehen, wer dich vermisst? Nein, um zu sehen, ob ich mich neu erfinden kann, als Mensch, als Forlani, als Nataschas Ehemann. Ich dachte, raunte ich, wir wollten später Kind und Kegel los auf dem Karmel ins Altersheim und langsam den Möwen beim Vollscheißen des farblosen Mittelmeers zu sehen. Der Mann von Welt schweigt und plant. Schon gut, reg dich nicht auf, Noelle. Du schaffst es sowieso nicht. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Woher weißt du, dass ich in einen gewissen Zwischenfall in der Elstersauna verwickelt war? Von Lilly Schächter, dem roten Tittenpferd. Wir chatten ab und zu auf der BDSM-Line von We Fuck Only Jews.
Hilfe, dachte Ethel, ADS total. Sie verstand nur die Hälfte des Viertels von Noahs abgehacktem Gemurmel. Und schon das war ihr zu viel. Sein postkoitales Selbstgespräch vertrieb Wort für Wort jedes Mitleid aus ihrem großen, schweren, aber auch zarten polnischen Herz. Gerade noch hatte sie um ihn und seinen Besitz geweint. Sie hatte sich sogar, als Mitzwe zum Abschied, für ihn eine kleine Lift-and-Carry-Aktion überlegt. Aber nicht einmal das hat er verdient. So, Fritz war ein Geschichtsunernist und verfälschte die Tatsachen. Und sie war eine kommunistische Kalorienbombe. Und er, Noah, wollte lieber mit der kalten Bohnenstange Natascha Rubinstein zusammen sein. Nichts lieber als das. Das Licht in Gary Harpers kalten, kahlem Zimmer in der South Tremaine Avenue färbte sich in ein Grau, das Ethel, reziprok zur draußen aufziehenden Morgendämmerung, immer bekannter vorkam. Und das unerwartete Wiedererkennen machte sie wacher, wachsamer, aber auch trauriger. Sie seufzte unruhig, als habe sie einen schlimmen Traum, und machte den Augen zu, aber geöffnet Trick. Noahs schmaler Leptosoma-Pilates-Body neben ihr auf dem Bett schimmerte in dem opaken Metallic Grey, durch die langsam ausgehende Gartenbeleuchtung seidig veredelt, wie ein abgeschnittener Arm auf einem Goya-Stich. Wo hatte sie dieses Licht schon mal gesehen? Im Refektorium des Tempels der guten Strenge, letzte Woche natürlich. Dort war fast das gleiche Licht gewesen, ja genau, ein verwirrendes Hin und Her zwischen altmeisterlichem Umbragrau und dem stählernen Funkeln eines frisch polierten Chanukka-Leuchters. Es hatte jeden und alles in eine fragezeichenhafte Stimmung getaucht,
Lou, der sie in den Tempel geführt hatte, Gary, der eigentlich am Set von The Bullet 7 sein sollte und oder in der Drogenklinik in Palo Alto, Tal, in Gedanken und Rage wie immer, Fritz, steif, höflich, das Gesicht alkoholrot, fast wie entflammt, in Anzug und Krawatte und voller Vorurteile gegen Ethels verlotterte L.A.-Freunde, die er aber so herrisch kontrollierte, wie ein deutsches Aristokratenkind schon mit 3 Monaten seinen natürlichen Harndrang. Sie waren, nachdem Lou ihnen den wahren Grund für den Summer Beach-Ausflug verraten hatte, nachdem er unter anderem streng, aber freundlich erklärt hatte, der Mönch tue gerade denen gut, die auf keinen Fall mit ihm sprechen wollten, zu 5 vom Strand schnell und relativ neugierig rübermarschiert. Erst liefen sie über die heiße Küstenstraße wie wandernde Frösche, danach den steinigen und noch viel heißeren Berg Turoho hinauf zu dem kleinen schwarzen Kaaba-artigen Kubus des Tempels, der hoch oben im Sonnenlicht Fata Morgana-mäßig zitterte. Sie schwiegen unterwegs, hatten ernste, angestrengte Bergwanderer-Mienen und die kleinen und großen Steinchen, die ihnen in die Schuhe rutschten, bohrten sich von Schritt 1 an pädagogisch in ihre Sohlen. Den schlafenden Noah hatten sie grinsend und flüsternd zurückgelassen. Er werde während der Konsultation bestimmt nur dazwischenreden, hatte Lou gesagt. Außerdem für seine eigene Rettung sorge er, der Utopist, seit Jahren selbst. Und alle nickten sofort, denn das war unausgesprochene Common Sense in den Liegestühlen von Summer Beach an diesem warmkalten pazifischen Märztag. Dann saßen sie auch schon ungeduldig und zu jeder Enttäuschung bereit, im leichten Lotussitz um Lous winzigen Meister Shaki 7-Inch herum, aus dessen Lendenschurz ein Ding-Dong raushing, der höchstens 3 Inch hatte. Und da er bereits ziemlich steif war, würden es sicher nicht mehr werden. »Ihr müsst nichts«, sagte Shaki 7-Inch, nachdem er eine halbe Stunde lang schweigend zwischen seine Beine geguckt hatte, mit der leisen, drängenden, überzeugten Stimme eines Mannes, der alles wusste, nur nicht, dass sein Ding-Dong zu klein war. »Aber ihr könnt etwas wollen. Das Mehr von euch und in euch. Die Überschreitung des Möglichen. Autogenes Autofokustraining. Sehen, was noch gar nicht da ist. Das mache ich täglich mit meinem Tulpenstängel, wie ich euch gerade demonstriert habe. Glaubt ihr, er war vor 20 Jahren auch schon so lang?« »So lang wie kurz«, dachte Ethel. »Bestimmt denken gerade einige von euch so lang wie kurz«, sagte der Mönch. Auf seine rote, entzündete, sonnenverbrannte Glatze legte sich der schmale Schatten des riesigen Terrassenfensterrahmens, der die Welt draußen, Himmel, Hügel, Sonne, Meer, wie bei einem Altarbild in lauter Einzelteile zerschnitt. »Der Schatten auf dem Kopf des Mönchs sah dagegen wie ein Fadenkreuz aus«, dachte Ethel. Es fehlte nur der markierende Kreis. Und da sah sie plötzlich, wie Gary, im Meditationsrund auf 3 Uhr sitzend, das linke Auge zukniff. Zielte er? Spielte er, der ewige Actionheld, die Exekution von Lous Lieblingsmönch? Wollte er gar nicht hier sein? Niemand von ihnen wollte hier sein. Und trotzdem hatte Lou, der ewige Beatnik im Massanzug und Krawatte, der sogar zum Baden in dunkelblauer Brioni-Hose, engem 70s-Hemd und Chelsea-Boots gekommen war, es problemlos geschafft, sie zum Mitkommen zu überreden. »Was nicht gut aussieht«, hat er zu ihnen unten am Strand gesagt, »sei nicht gut und umgekehrt.« Und dann hat er auch noch den Mönch mit sich selbst bei seinem historischen Gig auf der Isle of Wight verglichen, Frühjahr 1973. 20.000 Leute, davon ein paar Dutzend ohnmächtig und der Rest selig vor Glück. Popstar müsste man sein, dachte Ethel. Egal ob jung, alt oder vergessen, dann finden sich immer ein paar Idioten, die einen hinterherlaufen. Autogenes Autofokustraining, wiederholte Shaki 7-Inch. Du, Gary, ich fange mit dir an, denn ich weiß von deinem Vater Lou, wie kritisch dein Zustand ist. Und du weißt wiederum, dass der Tempel der guten Strenge nichts ist gegen die Psychiatrie, also bitte etwas mehr Aufmerksamkeit. Du, Gary, wirst also sehen und erkennen, wenn du willst, dass es genügt, nicht mehr die verpasste Orchidee deiner Kindheit zurückhaben zu wollen, die du, wie mir Lou erzählt hat, ohnehin nur aus den Büchern eines gewissen Roald Dahl kennst. Dann hörst du auf, ihn zu hassen und ihn ständig mit deiner Privatkrankenschwester zu verwechseln. Dann wirst du nicht mehr sexuell aktiver sein wollen als er im Griechenland der Nachhunter-Ära oder schlagfertiger als dein großer Rivale Clooney, übrigens auch einer meiner Schüler, kein guter, aber der großzügigste. Shakis rundes, steinernes Gesicht bewegte sich nicht. Er zog nur kurz die dicken Mundwinkel hoch und ließ sie gleich wieder fallen. Und dann wirst du mich, statt ans Kloster zu spenden, direkt mit 2,5% an The Bullet 7 beteiligen. Und ich will auch die DVD-Rechte. An dieser Stelle ging seine hohe, nur und solighaft weibische Stimme um mindestens 2,5 Oktaven runter. Du möge 7-mal im Monat Adar das Jagd-Hirschkuh-Rezept aus dem tibetanischen Totenbuch nachkochen, aber bring dabei das milchige und fleischige Geschirr nicht durcheinander. Fast alle lächelten, beeindruckt von den jüdischen Kenntnissen des buddhistischen Mönchs, und der große, hellrote, nacktschneckengleiche Buddha hinter Shaki lächelte milde, aber raffgierig mit. Dann kam eine kurze Zigarettenpause im Sitzen. Es gab japanisches Kyoto und chinesisches Tigerbier. Man durfte auf den abwaschbaren Linoleumboden aschen. Und hinterher stand Gary langsam, sehr langsam auf. Es war, als wäre er plötzlich 2 Garys. Als trüge der eine, der echte, der junge, der liebe Gary der Prä-Avignon-Ära, nun den durchtrainierten Junkie-Körper des Los Angeles-Gary von seinem Platz zum Platz seines Vaters herüber, dessen steife Lotus-Sitzhaltung von beeindruckender Willensstärke kündete, aber zugleich wie ein stummer Hilferuf des so drahtigen wie brechbaren Kreises wirkte, der jetzt sofort am Ende seines Rock'n'Roll-Lebens nochmal 10 oder 20 Jahre Normalo-Zugabe haben wollte, inklusive Top-10-Hit. Krass, dachte Edel, es wird ernst in Lu's pseudobuddhistischem Irrenhaus und Körper können ja sprechen. Sie war jetzt wieder zum Verschnaufen, kurz in der 45 South Tremaine Avenue, in Garys Schlafzimmer. Neben ihr führte Noah im Nebel ihre Bilder und Gedanken, seine unverfrorenen Selbstgespräche. Oben sang Lu mit seinem zitternden galizischen Bass zum 100. Mal den Titelsong von »Ihr branntet wie Kojoten«, »Don't come begging to my office, I wanna be your African guest, don't be disappointed, first I'll take a rest between your mama's legs«, den er auf dem Mount Uruhu geschrieben hatte. Und doch war die nächtliche Stille um sie herum fast vollkommen. Edel hörte ab und zu sogar einen Falter mit seinen pelzigen, staubigen Flügeln gegen den braunen Schirm von Garys deprimierender 40er-Jahre-Stehlampe kratzen und schlagen. Sie blinzelte ein paar Mal gestresst, aber der nackte, geile, brabbelnde Noah war zu sehr mit seinen komplizierten Sexideen und kindischen Zukunftsplänen beschäftigt, einmal 8b, immer 8b, um zu kapieren, dass sie ihn durch ihre halbgeschlossenen Augen abcheckte. Sie blinzelte nochmal, jetzt nicht mehr so hektisch und fordernd, und dachte kurz traurig, so long, ghetto boy. Und dann bewegte sie, gespannt auf den Film, in dem sie selbst eine tragende Rolle spielte, ihre Gedanken wieder zurück auf den steinigen, heißen, baum- und pflanzenlosen Berg Toruhu zurück, the place to be, wie Lu bei seinem Buddhismus für alle Vortrag am Strand von Malibu gesagt hatte. Im Refektorium des Tempels der guten Strenge war es inzwischen noch heißer als draußen. Und in Edel auch. Sie hasste ihre übertriebene Fähigkeit zur analen Lubrikation, obwohl das manchmal ganz praktisch war. War es das geheimnisvolle, elegante Schwarzgrau des Tempels, das sie nass werden ließ? Konnte der befremdliche Sexmönch, dessen nölige, ölige Stimme sich halb ekelte, halb entsetzte, telepathisch erregen? Oder lag es an den entblößten Oberkörpern von Gary und Lu? Sohn und Vater waren bereits halbnackt vom Strand auf den Berg gekommen. Kein Valentino-Hemd, kein Muscle-Shirt. Sie hatten beide diese 100 kleinen, zuckenden Muskeln am Rücken, auf der rasierten Brust, sogar über dem Schulterblatt. 2 kräftige kalifornische Körperkult-Anacondas, eine junge, eine alte, mit langen, sehnigen Armen, die sie jederzeit, wenn sie wollten, um einen kräftigen polnischen Stamm wickeln konnten, so wie Gary neulich um ihren, als er, während Noah mit Tal im Schneideraum in den Paramount Studios war, in der Harper Villa vorbeikam und sich von ihr einfach nicht abweisen lassen wollte. Die Hitze in Edel und im Refektorium, jetzt schon fast 40 Grad Wut, Mut und Ambivalenz, stieg immer schneller. Die durstigen Zikaden auf dem Mount Toruhu zirpten und jammerten im Stil panischer Katzen, und als sich Gary jetzt zärtlich zu seinem aufstehenden Vater herunterbeugte, um ihm etwas zuzuflüstern, vereinten sich kurz ihre beiden Körper mit einem kleinen Bum-Bum, sie kollidierten unglücklich mit den Köpfen, und Gary küsste seinen Vater unabsichtlich wie einen Sohn auf die Stirn. Niemand lachte, nur der Bruder vielleicht, und Edel vergoss ein paar stumme, stoische Tränen und dachte an die 1000 falschen Vielen-Dank-Küsse, die sie dem Kapitän in ihrem Leben geben musste, für jede seiner teuren Geschenke mindestens einen. Das gab der Situation sofort einen ernsthaften, übertriebenen moralischen Touch. An den Toten aus der Epsteiner Straße dachte sie auch, denn das tat sie immer, wenn sie an ihren Vater dachte. »Das könnte ich nicht, nein, das könnte ich niemals, was Gary konnte«, dachte sie weiter und ballte vor Wut die Zehen ihrer Füße zusammen. »Aber ich musste es.« Denkt das Unmögliche, tut das Mögliche, ölte Shaki Seven Inch die heiße Luft mit seiner magnetisierenden Schleimstimme. Und dann war wieder Zigarettenpause, in der er Ethel minutenlang auf die Brüste starrte. Und ihr, Ethel und Fritz, sagte er schließlich, was lernt ihr daraus? Was seht und erkennt ihr, wenn ihr euch heimlich tief in die Augen guckt, obwohl ihr, soviel ich weiß, kein Paar seid? Dass Fritz der richtigste von allen Falschen ist, dachte Ethel. Aber das wäre sogar ihr als Antwort zu ernst gewesen. Darum antwortete sie, ganz die Tochter des Kapitans, mit einer Gegenfrage. Versuchen Sie gerade durch Blickmeditation meine Zitzkerlis zu vergrößern, Meister? Fritz, rot, sehr cranberryhaft und vor lauter Verlegenheit kaum atmend, sagte natürlich gar nichts und guckte bloß weg. »Ich wette, das geht nicht«, murmelte Tal leise und träge, als wäre er kurz aufgewacht. »105F, wer soll das toppen?« »Ich will noch etwas sagen, und ich will, dass ihr es alle hört«, sagte Gary, plötzlich ganz zart und ernst und rutschte neben Lou auf den Boden. Lou setzte sich auch wieder hin und nahm vorsichtig Garys Hand in seine beiden Hände. »Papa«, es klang wie Schluchzen, konnte aber auch nach Oxazepam schreiendes Entzugsschmatzen sein. »Ich verzeihe dir. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Kampf gegen dich nicht mehr führen. Der Swami hat recht.« »Swami, Rami, wo ist der Unterschied?«, murmelte Shaki. Er lächelte geschmeichelt, machte mit dem Mund das Geräusch einer aufgehenden Champagnerflasche und den Einschenksound imitierte er auch sehr schön. »Hast du das alles auf dem Berg Toruhu verstanden, Gary? Sohn von Lou, Enkel von Heimele?«, sagte er, nachdem er akustisch 4 Gläser gefüllt hatte. Garys jungaltes Crocodile Dundee-Gesicht wurde steinern und glatt wie die großen Eier des Buddhas hinter ihm, und plötzlich klang er genau wie der Mönch, aber ferngesteuert, mechanisch abwesend. »Palo Alto«, sagte er, »letzten Freitag, das große Morgengespräch vor dem Wochenende, Tag innen. Erst lief es gut, denn ich hatte mir heimlich eine halbe Ambien erlaubt, und alles war weich und leicht. Dann«, er schmatzte wie eine verdurstende Zikade oder wie ein halbtrockener Junkie auf Entzug, »machte mich die Ambien ein bisschen zu geil und ich rannte aufs Klo und behandelte mich selbst mit flüssigem Vicodin aus meinem Muji-Reiseflakon. Und gegen die Müdigkeit nahm ich eine halbe Stunde später eine Prise Oxycontin. Ich war also wirklich gut vorbereitet. Aber dann, als ich an die Reihe kam, hat mich die arme, kalte, dumme Schwester Cummings gefragt, warum ich immer die Fäuste und die Zehen meiner Füße so zusammenballe, wenn ich«, er sah Lou traurig wie ein angekränkeltes Kind seine Mutter an, »über dich rede, Papa. Ich habe gesagt, weil ich manchmal denke, dass ich entweder mich selbst töten muss oder jemanden anderen. Meistens bist du es, Papa. Warum?« Lou guckte unschuldig auf den Boden. »Jedenfalls, wenn ich nichts einnehme.« Lou ließ Garys Hand los, spürte aber Shakis tadelnden Blick und nahm sich gleich wieder. Und Ethel fragte sich, welche kalifornische Verschreibungsdroge Gary jetzt Mund, Gehirn und Herz öffnete. Er könnte aber auch Naturstron sein, dachte sie. Dopamin, die Queen der ADS-Bodenstoffe, 1000 Milligramm mindestens. Noah wäre sauneidisch. »Natürlich würde ich es nie tun. Ich will doch nicht auf dem Friedhof hinter der Mauer bei den Hunden liegen. Dass sie so bei uns Juden, Meister Shaki, selbst Mörder sind für uns auch Mörder.« »Na Horn, was sonst?«, sagte der Meister viel zu schnell und er zog die letzte Silbe verdächtig semitisch hoch. Das war ihm aber selbst sehr unangenehm, denn er schob sofort einen fast unhörbaren, kehligen Fluch hinterher und guckte wie die leicht unterkomplexe Komikfigur, die er war, unauffällig zur Seite. »Ups«, Ethel rutschte mit ihrem Hintern auf dem viel zu kleinen roten Daunenkissen wie eine brütende Berggans hin und her. »Waren Sie mal länger in Israel, Meister Schmock Katan? Das war doch hebräisch.« Sie suchte mit den Augen Tals bestätigenden Blick, aber Tal, einmal undercover, immer undercover, war schon wieder auf einer seiner streng geheimen inneren Missionen und hatte von Shakis Ausrutscher nichts mitbekommen. »Staat, Herkunft, Grammatik, Fasson, das sind doch nur die Fetische des nationalistischen Jahrhunderts«, murmelte der Mönch und versteckte schnell seinen beschnittenen Ding-Dong in den Falten seiner lilafarbenen Batik-Shorts. »Wünscht noch jemand ein Bier?« »Gern, sehr gern, wahnsinnig gern. Hätten Sie auch ein helles Dunkenberg?« Das war jetzt Fritz, Friedrich Heinrich Odilo Graf von Dunkenberg, der harte Filmemacher mit der historischen Leistenschwäche, der endlich beschlossen hatte, auch was zu sagen. »Hm?« Er bog seinen unsicheren Adelsbass kurz ironisch hin und her. »Genau, Sie haben richtig gehört. Unsere seit 1245 Forstwirtschaft treibende Familie hat auch eine kleine Brauerei. Wir mussten sie 1929 wegen einer kleinen unverdienten Finanzschwäche unter Wert an einen gewissen Jesechiel Israel Finkelkraut verkaufen, aber wir haben sie uns schon 1935 wieder zurückgeholt. Dafür, dass es eine so schwierige Zeit war, haben wir einen sehr fairen Preis bezahlt. Das hat uns sogar später der amerikanische Entnazifizierungsoffizier bestätigt. Fritz lächelte Edle vom Gipfel seiner blütenweißen Familiengeschichte liebevoll zu. Sie lächelte zurück und wurde auch vorne feucht. Neulich hätte ich wirklich fast jemanden getötet. Das war nun wieder Gary. Und wieder dieses Cold Turkey Schmatzen. Im Getty Center, im Sarah Bernstein Auditorium. Kannst du mich bitte am Unterarm streicheln, Papa? Hier, ja, das liebe ich so. Er wischte mit dem kleinen Finger eine unsichtbare Träne weg. Die arme, kranke, herzlose Schwester Cummings, sie hat gedacht, ich gehe auf sie los und ist aus dem Zimmer gerannt. Dabei hat sie sowieso nur noch ein paar Monate, keine Ahnung, was der Stress sollte. »Wen?« sagte der Meister zu Gary. »Wen was?« sagte Gary. »Wen wolltest du im Getty Center aus dem Verkehr ziehen, Bronco?« »Einen kleinen, nervigen Erbenpinscher, der immer so tut, als wüsste er alles besser.« Gary spannte zornig die Halsmuskeln an. Sie wurden rot, dann rosa, dann fast weiß. »Einen schmierigen Heuchler, der es nicht mag, dass sein Vater ein Gangster war, aber von seinem Geld lebt und die lebende Weise vortäuscht. Er ist clever, sehr clever, Meister. Seien Sie froh, dass er nicht hier ist. Mit ihm würden Sie nicht so easy fertig werden wie mit uns. Sie«, er zeigte plötzlich auf Edeltal und seinen Vater, »kennen ihn auch. Sie finden ihn süß. Sie bemitleiden ihn. Sie glauben ihm, dass er die Millionen seines Vaters hasst. Sie finden nur, dass er zu viel redet. Ich finde, er redet immer das Falsche.« »Warum ist er so wichtig?« »Weil er mich nervt.« »Du nervst mich auch. Trotzdem würde ich dich nicht aus dem Verkehr ziehen.« »Genau. Walla. Du lernst schnell, Gary Ben Lou.« Gary zögerte wie jemand, der zu müde ist, weiterzusprechen. Dann sagte er, »Der Erbenpinscher hat eine Firma, die Good Life heißt, aber er bezahlt die Leute wie ein böser chinesischer Sweatshop-Besitzer. Und in der Welt der NGOs macht er sich immer so lächerlich, als wäre ihm das Ganze egal. Er will in seiner Heimat die Enkel und Urenkel von Nazi-Verbrechern in den Schulpausen mit Matze-Sandwiches füttern, die Eltern palästinensischer Kinder Fedayeen spenden sollen. Er will die natürlichen menschlichen Treibgase sammeln und für die Gewinnung von Elektrizität nutzen.« »Keine schlechte Idee«, sagte der Mönch und ließ einfahren. Gleichzeitig kam ihm ein schlimmer Verdacht und er erleichterte sich vor Schreck sofort nochmal. »Und er will auf sein ganzes Geld verzichten«, dachte Edel. »Naja, er will es nicht wirklich, aber er wird es trotzdem tun. Soll ich das den anderen sagen? Nein, lieber nicht, sonst bemitleiden sie ihn noch mehr.« Sie zuckte, als sei sie nach wie vor für Noah verantwortlich, entschuldigend mit den Schultern, und warf Fritz ein verstecktes Gretel-Will-Hänsel-Lächeln zu. Aber Fritz lächelte nicht zurück, er nahm sie gar nicht wahr, denn er war gerade woanders. Er dachte, so wie Minimum 10-mal am Tag, seit er in Los Angeles war und so dicht vor den Toren der Studios stand wie noch nie, an seinen großen Kinderfilm, beim Bad des Mormonen, eine Art Pfeifel der Mauswanderer, aber unter den Amish People mit einem Massenselbstmord à la Jonestown, den er hier endlich drehen wollte. Als nächstes fiel ihm dann eine sehr interessante Zeichentrickproduktion der UFA ein, Winter 1934, »Die Juden sind unser Unglück«, deren herrliches Aqua schwarz-weiß er kopieren würde, selbstredend, ohne es zu imitieren. Denn seit Quentin J. Tarantino war zum Glück jede Art von Filmzitat ein cineastischer Ritterschlag, den man sich selbst erteilen durfte. »Die Juden als grauschwarze Heuschrecken«, die sich tausendfach auf die Landkarte des Deutschen Reichs setzen und mit ihren zitternden Flügeln verdecken. Danach umschwirren sie schwankende Münztürme und Banknotenstapel und stoßen sie um. Sie machen sich platt und verschwinden zwischen den Seiten deutscher Romane. Sie machen sich noch platter und fliegen in einen großen, grauen deutschen Frauenschoß. Ja, das war wirklich stark und sehr, sehr suggestiv. Damit konnte die eiskalte Schneckentempo-Ästhetik des Autorenfilms nicht konkurrieren. Wer konnte sich gegen solche Bilder wehren? »Wir hatten Angst vor ihnen und ihren unrasierten Heuschreckenmähnen«, hörte er seine große, harte, immer nur schwarz tragende Großmutter murmeln. »Großvaters Erfrierungstod in der Epsteiner Straße war der Beweis, dass der Führer nicht gelogen hatte. Entweder sie, Die Großmutter schüttelte sich und der aus ihren Kleidern rieselnde Bombennachtstaub machte ihr im schrägen argentinischen Spätsommerlicht eine kuckucksklanhafte Gloriole oder wir. »Darf ich trotzdem mit der Tochter des Spekulanten ins Schloss Kopf abziehen, Großmutter?« »Na gut, aber nur wenn sie Diät macht, unseren Glauben annimmt und eine Mitgift mitbringt, von der ich unsere Sommerresidenz an der Weichsel zurückkaufen kann.« »Jawohl, Omama, danke.« Fritz nickte erst in Gedanken, dann wirklich und endlich erwiderte er Ethels lächelnd, aber zu spät, denn sie senkte genau in diesem Moment die Augen.
»Und er hat sich an mich und meinen Freund Tal herangemacht«, sagte Gary. »Wissen Sie, er schlug uns eins von seinen infantilen Geschäften vor, und wir Idioten konnten nicht Nein sagen«, sagte Tal leise, grinsend, streng, die kalten, blauen, rücksichtslosen Augen schmal wie Panzerseeschlitze. »Wegen deines Sudan-Films, Gary, hast du das vergessen?« »Und wegen meiner Gaza-Sache«, dachte er. »Und weil mich mein Amman-Offizier sowieso in den Osten Sudans schicken wollte. Zu viele Hamas-Waffentransporte in letzter Zeit. Und weil es Gott gibt, verflucht seien sein Name und seine Rachsucht. Und weil wir ohne den bekloppten Utopisten aus Herzliya-Pituach immer noch in der Taqueria Versailles herumsitzen, stinkenden mexikanischen Zwiebelrostbraten essen und schöne, sinnlose Pläne machen würden.« »Richtig, wegen des Films«, sagte Gary. »Aber uns ist es ernst. Das war doch kein Fehler, Tal, oder?« »Nein, es war kein Fehler, Gary«, sagte Tal. »Denn ohne sein Geld würden wir den Kojotenfilm nie machen. Die Studiostreber und ihre gestrafften Blondinen aus der Chateau Marmont Bar mögen keine Drehbücher, die mit einem Massaker beginnen und einer Revolution enden. Eigeninitiative ist alles, na Horn?« »Das habe ich den Leuten in Getty Center auch gesagt«, sagte Gary. »Ich habe gesagt, seht mich an, ich bin ein schwacher, pillensüchtiger, freudloser Mann. Aber ich mache es einfach. Denn ich habe mehr zu bieten als ein paar miese Box-Office-Hits und den längsten Schmock von Los Angeles County. Es war eine gute Rede, vielleicht etwas zu ernst für Amerika.«
An dieser Stelle machte Shaki 7-Inch mit dem Mund ein Geräusch, als habe er seine Zunge verschluckt. Unter den Yamamoto-haften Streifen seines lilafarbenen Judoka-Jäckchens begannen sich zwei spitze Schultern abzuzeichnen, die nicht mehr sanken. Es wurde ernst auf dem Mount Torohu.
»Und was hat der kleine Erpenpinscher gemacht, als ich fertig war und viele immer noch gerührt klatschten? Er ist aufgestanden, er hat wie ein Streber in der Schule den Arm gehoben und nicht mehr runtergenommen. Er hat Freund und Mr. Harper Jr. zu mir gesagt und dann hat er mir den Vorsitz seiner neuesten NGO angeboten. Er hat genau gesehen, wie schlecht es mir an diesem Tag ging. Aber er wollte, dass ich vor allen Leuten Nein sage. Was?« Gary klang wieder einmal wie ein weinerlicher Fünfjähriger. »Konnte ich denn sonst tun, als einfach nur wegrennen und schnell was zur Beruhigung einwerfen? Aber er lief mir trotzdem hinterher.«
Als nächstes, das hatte Ethel nicht anders erwartet, kam dann die Waschraumgeschichte, die sie von Noah auch schon gehört hatte. Gary erzählte sie im Tempel der guten Strenge etwas anders als Noah im Harper Horror House und weniger durcheinander, aber ebenfalls viel zu schnell. Ethel hörte kaum zu. Sie beobachtete mürrisch und abwesend Fritz, den Buddha, die gleißenden weißen Fenstervierecke, durch die man, wenn man wollte, bereits das Leben danach sah. Und erst als Gary zu der Stelle mit ihrer Muschi kam, wachte sie auf.
»Sorry, Ethel«, sagte er, »aber das gehört leider auch hierher. Du sollst, hat der Erbenpinscher auf dem Getty-Klo zu mir gesagt, eine krass kleine Möse haben. Ich weiß es nicht, denn wir beide hatten ja nie das Vergnügen.«
Ethel zuckte erst unsichtbar und dann ziemlich heftig zusammen. Sie wusste nicht, was sie mehr ärgerte. Dass er das allen erzählte? Oder dass er, der große Hollywood-Star, aus Takt oder warum auch immer, so tat, als würden sie sich nicht auch intim ganz gut kennen?
»Aber der Graf hat es schon ausprobiert, oder?« sagte Gary. »Und mit ihm klappte es immer, right? Und warum? Sein Schwanz, auch das hat mir der israelische Depressivling erzählt, soll so groß sein wie ein Pinienzapfen im März. Habe ich euch nicht gesagt, dass Noah Forlani, dieser verlogene Vatersohn, ein großer Versager und kleines Arschloch ist?«
Auf den Hängen des Mount Toruhu wurde es so still, als wären alle Zikaden gleichzeitig verdurstet. Auch die Rasensprenkler, die draußen vor dem kleinen schwarzen Tempelwürfel von morgens bis abends ihre leise, langweilige, endlose John Cage-Symphonie spielten, hörten plötzlich auf, Tuk-Tuk-Tuk zu machen. Alle, also auch Fritz, sahen Ethel an, dann sahen alle, also auch Ethel, Fritz an. Und dann sagte der Mönch hoffnungslos unreflektiert, »Reicht auf Dauer wirklich ein Pinienzapfen, Schwester? Hast du die Sache wirklich gut genug angesehen?« »Moment mal«, wieder diese spitzenscharfen Schultern unter dem lilafarbenen Crossdresser-Jäckchen. »Bevor du antwortest, schließen wir alle die Augen und denken an den schönsten Augenblick der letzten Woche. Das ist mein Ernst. Wer die lustige Richard Gere Tibet-Tour durchziehen will, soll aufstehen und gehen. Ich mache das hier aus Idealismus.« Ethel nickte, dann schüttelte sie den Kopf, dann nickte sie wieder. Die Sache mit Fritz' kleinem Sexapparat war allerdings ein Problem. Und kein Problem. Und doch eins. Ja, er, das preußische Häschen, der sublimierende Feingeist, der geschichtsgeschädigte Sensibling, der sich die Kampfnarben aus den Tagen seiner Mitgliedschaft in Corps Borussia Berlin vor seiner LA-Reise hatte weglasern lassen, litt mehr unter seinen 3 Inch, als er zugeben würde. Aber weitaus weniger als unter seinem Großvatertrauma. Schließlich war Opas tödliche Entmietung, neben der Geschichte von Heinrich dem Franzosen, wie man den einzigen Bischof in der Familie nannte, weil er trotz Syphilis 9 Kinder gezeugt hatte, der andere große Dunkenberg-Mythos. Und trotzdem hatte sich Fritz genauso wie der Mönch nie mit seinem körperlichen Defizit abgefunden. Das wusste Ethel besser als jeder andere. Als sie in der ersten Phase ihrer Beziehung, also im windigen Sommer 1996, bei ihm in seiner großen Charlottenburger Wohnung, Wittenbergplatz, Bel Etage, Blick auf die Toiletten des KDW, 8 Zimmer, in jedem ein Doppelbett, 2 Sessel, ein Louis-Sixième-Kommode, ein Raum für Bücher, einer nur für den Karambolagetisch. Als sie auf der Suche nach versteckten Naschkram die Tür zu diesem Tapetenzimmer geöffnet hatte, in dem sie nie vorher gewesen war, konnte sie es nicht glauben. Auf ungefähr 8 Quadratmetern, in hohen, tiefen, picobello aufgeräumten Regalen, sah sie Penispumpen aus Glas, Edelstahl, Plexi mit Stromanschluss und Batteriebetrieb, penisvergrößernde Salben, Penisringe, Penisattrappen, Dildos, nach den Penissen von Pornostars geformt. Armer Fritz, dachte sie und sagte ihm in derselben Nacht, dass Größe keine Rolle spiele, Penetration sei überbewertet. Lieb von dir, sagte Fritz, und er begann so laut zu schluchzen wie jemand, der das sonst nie tat. In Los Angeles, fast 10 Jahre später, Phase Nummer 2, sie und er saßen in seinem geleasten, waldgrünen Nissan auf dem Parkplatz vor dem Magnolia-Haus, griff sie vorsichtig in seine Hose und hoffte, in einem ganzen Jahrzehnt hätten die Pumpen und Salben etwas gebracht. Aber Fritz bekam sofort wieder einen verzweifelnden Weinkrampf. Dann ergoss er sich vorzeitig in ihre Hand. Und dann sagte er, könnte dein Vater vielleicht meinen Kinderfilm finanzieren? Ausgerechnet. War der feinfühlige Fritz vielleicht doch nicht hinter ihrer Seele her, sondern dem Geld des Kapitans? Von Lenin stammte der Satz, am Ende setzt sich immer das Schlechte im Menschen durch. Von Fritz, Vergleiche sind unstatthaft bis demagogisch. Wie cool war dagegen klein Noale? Wegen ihr hatte er vor einer Woche seiner Frau sein ganzes Geld geschenkt, seine letzten 18 Millionen. Und seit 2 Wochen wusste er von Gary, dass sie mit Fritz abhauen würde. Aber er ließ sich weiter, ohne zu heulen, ohne zu protestieren, wie ein Mann, jede Nacht den schwarzen Plastikball in den Mund schieben. Und hinterher übte er mit ihr stundenlang Lavinias Monolog aus »Morning Becomes Electra«, den sie bei der Aufnahmeprüfung an der Ron Burroughs Academy vortragen sollte. Es waren wahrscheinlich ihre schönsten gemeinsamen Momente. »Was seht ihr mich so an?« stotterte sie. »Gab es denn eine andere Möglichkeit, euer Geheimnis zu bewahren? Ich bin Mutters Tochter, keine von euch.« Euch zum Trotz werde ich loben. Leben, sagte Noah jedes Mal wieder geduldig, wenn sie sich versprach und stumm ihre Papi sei mir bitte nicht böse Tränen vergoss. Leben, nicht loben, aber du schaffst es, Baby. So eine abgründige, vollschlanke, präsente Lavinie wie dich hat L.A. noch nicht gesehen. Du warst doch schon als Magda in meinem Goebbels-Video Prä-Oscar. Du hast Starpotenzial. War er, der sexkranke Ghetto-Boy und windelweiche Sohn des knallharten Oberbosses Forlani, vielleicht doch der maskuline Beschützer, den sie immer gesucht hatte? War es ein Fehler mit dem Grafen, ein flatternder Windhund, der aufrecht gehen konnte, wie Tal sagte, auf seine zerfallene Burg zu ziehen, um sie für ihn und seine hüftsteife Großmutter mit dem Treifengeld des Kapitans zu renovieren? Ethel lächelte tief nach innen und drang ausnahmsweise bis zu ihrem balbatischen Kern vor. Und wusste schon wieder nicht, wo sie war. Auf dem Berg Toruhu, in diesem verfickten, unbequemen Pseudo-Hippie-Schneidersitz? Oder 20 Meilen östlicher in Mid-City? in der 45 South Tremaine Avenue, nackt und fett wie Papi sie schuf, im Bett verzweifelt, entscheidungsschwach, postkoital melancholisch. Sie machte, wie der Mönch gesagt hatte, die Augen fest zu, dann machte sie sie wieder einen Minispalt auf und sah Noah. Sein entblößter, drahtiger Körper mit den zusammengebundenen Händen auf dem Bauch schimmerte grau und freundlich in dem dämonenlosen, nächtlichen L.A.-Licht neben ihr auf den zerwühlten Laken. Sein knochiger, kazettnikhafter Hüftknochen guckte wie ein privates Holocaust-Mahnmal aus ihm heraus.
»Hilfe, Papi, was soll ich tun? Warum darf ich dich und Noelle nicht lieben?«
Augen zu, Augen auf, und nun war sie wieder im Tempel der beschissenen guten Strenge. »Darf ich jetzt bitte die Waschraum-Story zu Ende erzählen?« sagte Gary L. Dick Harper, wieder mit dieser beleidigten, kleinjungen Stimme. »Das Beste kommt noch. Der Mord, der nicht geschah. Die Tat, für die nicht bezahlt werden muss. Bronco, der im letzten Bullet-Teil vor den Augen der LAPD-Cops in den Kugelhagel der haitianischen Straßenbande marschieren wird, damit es endlich Zeugen für einen ihrer Morde gibt.« »Den Film gibt es schon, Sohn. Vom alten Faltenarsch Eastwood«, sagte Lou. Er redete extra langsam und ohne Betonung, damit keiner merkte, wie neidisch er auf den anderen Showgreis war. Aber jedem fiel trotzdem auf, wie unfein er, der inzwischen 73-jährige Gentleman des Rock, NME, April 1982, sich ausdrückte. »Manche Leute wissen einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören«, brummte er. Er begann wieder, Garys Arm zu streicheln, zuerst unten, dann oben, immer an der Innenseite entlang, und dazu summte er leise, bam, 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 eine neue, traurige, östliche Melodie, ganz in der Nähe von »Shane wie die Levone«, aber doch so weit weg davon wie Coney Island von Buttigieg. »Mit Augen zu oder auf, Mönch? Ich kann mich nicht mehr erinnern«, sagte Tal. »Was?« »Der schönste Augenblick der letzten Woche. Wie materialisiert er sich?« »Was würden wir sehen, wenn wir die Augen offen ließen, du Schmock?« rutschte es dem Mönch auf Hebräisch raus. »Scheiße, was war das denn?« sagte er dann schnell auf Englisch und schlug sich mit einem lauten Klatschen gegen die Stirn. »Nein, ihr dürft euch jetzt bitte nicht wundern. Ich bin auf dem Weg in die 7. Dekarnation. Ab der 8. spricht man in Zungen. Keine Ahnung, was das soll.« »Jetzt weiß ich.« Tal streckte seinen dünnen, Y-artigen Oberkörper durch. Er streckte den Arm und den Zeigefinger aus und zeigte auf Shaki. »Aschafanio der. Du kommst mir schon die ganze Zeit so bekannt vor, Mönch. Du Schmock siehst aus wie unser Kommandant Rami von der Sayaret Matkal-Einheit, mit der wir in den 80ern in der Bekaa-Ebene schlafenden Hisbollah-Raketenbauern nachts die Kehlen durchgeschnitten haben. Sein dickes Gesicht hat auch immer wie eine Schabelsnudel geglänzt. Weißt du noch, als wir den Ingenieur erwischt und ihm den Arsch von oben nach unten aufgeschlitzt hatten, Rami?« Der Mönch legte die Hände mit den Handflächen nach oben auf die Knie und machte lange dann sagte er, ohne die Augen zu öffnen, auf Hebräisch: »Halt die Klappe, du Esel. Bist du es, Rami? Ich hab von Asaf aus der Internetabteilung gehört, dass du lange in Thailand warst und dass du dort ein paar schöne, fette Buddhas und Lingas abgebaut hast.« »Schon gut«, sagte Tal und guckte auf den beruhigen, dicken, rosaroten, steinig schimmernden Bauch des riesigen Buddhas hinter dem Mönch. »Entspann dich, kein Mensch hier kann Ivrit. Wir reden später weiter, aber sag mir, den Buddha hier, hast du den auch geklaut?« Der Mönch machte wütend den Mund auf, eine kleine grüne Fliege flog rein und er bekam einen Hustenanfall. »Das sollte keine Kritik sein«, sagte Tal. »Ich wäre gern so clever wie du, ich meine wie er.«
Gary musste jetzt schnell machen. Keiner wollte ihm noch richtig zuhören, das merkte er, Schauspieler, der er war, sofort. Tal und der Mönch flüsterten hektisch miteinander, es klang wie Hebräisch, konnte aber auch Nordtibetisch oder sonst was sein. Ethel hatte rote, verheulte, verzweifelte Augen, ohne dass sie geweint hätte, und war entsprechend getilgt. Fritz, beleidigt wie ein abgewiesener Viper-Room-Gast, nahm seine Krawatte ab und band sie um, er nahm sie wieder ab, zog sie noch fester zu, und sein Hals und sein Gesicht wurden immer violetter. »Der Mord, der nicht geschah«, sagte Gary leise, »fiel nicht deshalb aus, weil dann die Ehre meines Vaters noch mehr gelitten hätte?«
»Natürlich nicht.«
Alle, auch Fritz, sahen ihn müde an.
»Ich sollte erpresst werden«, stieß Gary aus.
»Der kleine Erbenpinscher hat sich im Haus meines Vaters, wo ich ihm und Ethel mein eigenes Zimmer überlassen habe, wie eine eifersüchtige Ehefrau durch jede Schublade gekramt.«
»Krass«, sagte Ethel.
Und hat er was gefunden?« sagte Lou. »Ist in Ordnung, ich kann mir denken, was es war. Und dann, sagst du uns, was er wollte?«
»Nichts, fast nichts. Nur meinen Namen für seine NGO, meine Seele. Das habe ich doch schon erzählt.« »Krass, krass? Super krass.«
»Ja, das hast du erzählt«, sagte Lou. »Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun?«
Gary räusperte sich bedeutungsvoll. »Wirst du es wirklich wissen?«
Lou nickte, auch Tal nickte. Fritz nickte nicht und warf Ethel einen trüben Opferblick zu, worauf die ebenfalls nickte, aber dann sofort wieder hektisch den Kopf schüttelte. Ihre dichten, langen, fettigen Haare flogen ein bisschen herum und senkten sich erneut schwer.
»Ich weiß noch fast wörtlich, was er gesagt hat«, sagte Gary. »Wenn du nicht mitspielst, Harper Jr., hat er gesagt, kommen die Pornpics, die Fickfotos, die Schwanzlutschbilder und Fotzenleck-Images von deinem Hydra-Papi und seinen haarlosen Teenagern ins Netz.«
Gary würgte kurz und heftig an der kleinen grünen Fliege, die sich jetzt in seinen Mund verirrt hatte, und verschluckte sie.
»Und der will ein Utopist sein, dieser kleine Erpresser, dieses Arschloch?«
»Und dann«, sagte Lou Harper im Tempel der guten Strenge leise und schnarrend, als schlage er zum tausendsten Mal die tiefe E-Seite seiner blitzschwarzen Gibson an, die am Anfang von Connie etwas zu Beatleshaft den Ton angab. »Was hast du dann gemacht, Sohn? Bist du auf ihn losgegangen? Hast du mit Händen und Füßen die Biografie deines Vaters verteidigt?«
»Nein, Papa. Die besten Medikamente der Nullerjahre haben mich weich gemacht und ich trieb immer weiter davon. Ich und mein mega zartes Nervensystem«, Gary drehte den Arm so, dass Louis noch besser an seiner zweitempfindlichsten Stelle streicheln konnte, »hatten in den poschen Waschräumen des Getty eine sehr gute Zeit. Ich habe plötzlich wieder alles gefühlt, den Schmerz, das Früher, das Danach, aber mein Herz lag auf einem schwimmenden Lotuskissen von Vicodin.«
Der Mönch nickte anerkennend und machte den Okay-Daumen.
»Ich war dein Sohn, und du warst der Sohn von Heimele Kischke Rotgast. Und er war der Sohn von, ich weiß nicht wem, einem superberühmten Wunderrabi oder so, der heimlich Voltaire und Marquis de Sade in der polnischen Übersetzung las.«
»Wann fängt es an?« dachte ich. »Wer tut als erster seinem Kind so weh, dass es später seinem Kind wehtun wird?«
Anlauf, Spurt, Sprung.
»Glaubst du, Papa, ich habe bei meiner Beschneidung nicht gehört, was der kalte Heimele sagte, als er sich über mich beugte?«
»Sag nicht, Bronco«, sagte Tal, »dass du auch diesen Dialog auswendig kannst.«
»Doch!« Er ballte die Rechte zur Faust und schob den Arm siegerhaft hin und her. »Texte lernen war immer eine Stärke von mir, obwohl ihr mir alle keine geistige Arbeit zutraut.«
»Nu?« »Pfeift auf ihn, Conny«, hat Heimele zu Mama gesagt. »Er wird schwach und bleibt dumm.«
»Stimmt's, Papa?« »Das hat er gesagt.«
»Und dann«, sagt er noch leiser, »man könnte ihn wie einen jungen Kater ertränken. Das wäre besser für ihn und für euch.« »Aber was für einen riesigen Botz er jetzt schon hat. So wie ich. Vielleicht hilft ihm das später aus der Patsche. Gibt's bei euch Goim auch solche Riesenschwängel wie bei uns Juden, Schwiegertochter? Das weißt du bestimmt.«
Und zwinkerte Mama über mich und mein blutendes, beschnittenes Dreidel hinweg zu und machte mit seiner Zunge schlimme Sachen.
»Das hast du nicht gesehen, das hast du nicht gehört«, sagte Lou. »Du warst 6 Tage alt.«
»Hat er es gesagt?«
Stand ich daneben.
»Ja, Papa.«
Klärender, scharfer Neurozoom in Lous Gehirn. Die Kamera fliegt auf seine hohe, dunkle, manische Stirn zu. Das Bild besteht nur noch aus Haut. Sie bohrt sich in eine der Hauptporen. Sie fliegt vorbei an staubgrauer, zugleich rötlicher, blutiger Hirnmasse, hinein in Zellen, die für das Auge normaler Menschen und gewöhnlicher Poeten unsichtbar sind. Dann öffnet sich langsam die niedrige Gartenpforte in der South Tremaine Avenue. Kurz darauf geht noch langsamer die Tür im ersten Stock auf, die dunkle, schwere, lukenlose Tür der Wohnung, in der seit 17 Jahren über Gary thront und wohnt. Die Kamera fährt durch den Flur, vorbei an niedrigen, grauen Wänden, geschmückt mit goldenen Schallplatten, mit Lou's alten Konzertplakaten, mit einem Servietten-Picasso, der den handgeschriebenen Titel »Lou, der Stier von Hydra« trägt. Und dann sieht man sie beide im Wohnzimmer. Lou, 15 Jahre jünger, Gary, 15 Jahre jünger. Es ist das rocktechnisch total uninteressante Jahr 1991. Gary ist am Tag vorher heimlich aus Südfrankreich abgehauen. Er hatte genug von seinem Sündenbock-Dasein, von Mamas Schlägen und Vorwürfen, und sie reden darüber, ob er bleiben darf. Okay, mal sehen, wie gut du wirklich bist, sagte Lou jetzt zu Gary. Was habe ich damals zu dir gesagt, als du aus Frankreich zu mir gekommen bist? Was war mein erster Satz? Wir sind alle allein, du dahergelaufener kleiner, unehrlicher Hurensohn, hast du gesagt, Papa. Das weiß ich genau. Und dass ich das Erdgeschoss haben kann. Und dass ich die Hälfte der Miete zahlen muss. Mal wieder interessante Stille auf dem Mount Toruhu. Lou schob sich die linke Faust in den Mund und biss lautlos drauf.
Sie sind alle gleich, dachte Ethel. Das macht der Kapitän auch, wenn er wütend ist. Unors Vater hat es einmal in der Aula des HLG gemacht, bei der Abiturfeier, als Noah die Direktorin fragte, ob er zum Abschied unser Städtel Brent singen darf.
Ja, Gary, das stimmt. Du bist wirklich sehr textsicher. Lou zog die nasse große Faust aus dem Mund. Sie war weiß wie ein Kohlkopf, nur die Abdrücke seiner Zähne umrandeten rot die ghettoblassen Knöchel. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Du bist doch nicht der, für den dich die ganze Welt hält, mein armer, trauriger Schatz. Lou lächelte anerkennend, gerührt, zart, willenlos. Seine coolen 70s-Gesichtszüge lösten sich lawinenmäßig von oben nach unten. Er drückte, als wäre er der Sohn, seinen alten, glatten, halbnackten Anaconda-Oberkörper gegen Garys jungen Athletenleib und fing an zu weinen. Gary weinte sofort auch. Der Mönch weinte, Ethel weinte. Sogar Tal, der so tat, als weinte er nicht, weinte heimlich ein bisschen, aber nur, weil er von so viel beschissenem, fremdem Leid immer sofort getriggert wurde. Das Wort hatte er von seinem Armeepsychologen in Ichilov Krankenhaus gelernt. Und das hatte selten etwas mit Mitleid oder Empathie zu tun. Plötzlich war er wieder zu Hause in Tel Aviv, in der Arlosorow-Straße, Minuten nach dem Einschlag der Saddam-Rakete. Dann war er das erste Mal mit der einäugigen, lieben, dummen Sivan Anilevich im Bett und wusste nicht, wie es ging. Und dann war er in Gaza auf der Salah al-Din Road, ein letzter einsamer Checkpoint vor der Grenze. Und vor ihm, dem Soldaten 2, lag der verkohlte Soldat 1 und rief nach Wasser, bevor er für immer zu Asche zerfiel. »Wäre eine Diet Coke auch okay?«, hatte er zu dem Sterbenden gesagt. »Also, ich krieg von Diet Coke immer Migräne.« Gary, die Augen rot und klein vom Weinen, die Wangen feucht von den Tränen, zog heroisch den Rotz hoch. Für ihn war die große Lou-Aussprache noch nicht zu Ende, noch nicht einmal fast. »Glaubst du, Papa, ich weiß nicht, dass Mama mit mir nach Frankreich ging, weil du Opa Heimele nie daran gehindert hast, es auch bei ihr zu versuchen? Du hattest Angst, dass dein eigener Vater dich in die Brooklyn Bridge einbetonieren könnte, stimmt's?« »Was war mit Noah? Was war mit Heimele?« »Ja, ich hatte Angst vor meinem eigenen Vater.« Ja, und mich trieb es noch weiter davon, zum Glück. Denn sonst hätte ich den kleinen, dummen Utopisten wirklich erschlagen. Ist das heimliche Rotgas-Gen in mir, Papa? Ich habe schon gesehen, wie ich es mache, als ich während seiner ultragemeinen Erpressungsattacke kurz die Augen schloss. Uga, uga, Gary, er machte Noahs Wimmerstimme nach. Du musst CCC-Chef werden, bitte, ohne dich geht die Welt unter, Gary, uga, uga. Ich hätte mich, scheiße, das habe ich mir wirklich vorgestellt, leicht zu ihm vorgebeugt. Ich hätte über den Tisch nach seinem kleinen haarigen Kopf gegriffen und ihn wie eine Nuss ein paar Mal gegen das Marmorbecken gehauen. Tock, tock, tock und Schluss mit Noah, dem brabbelnden Messias. Und darum bin ich aufgesprungen, so schnell es ging, und davon gerannt. Lou, ich will keine Todesfantasien mehr. Ich will keinen Vaterhass mehr. Ich verzeihe dir auch. Ich verzeihe dir, dass du allen erzählst, ich wäre ein impotenter Lügner, der sich heimlich über seine Fans und die Menschen von Darfuristan auskotzt. Wärst du berühmter als ich, würde ich dasselbe tun. Verzeihst du mir auch, bitte? Willst du mein Freund sein? Wollen wir mit dem Abraham-Isaac-Scheiß aufhören? Der Mönch sagte leise, »Ihr möget eine Woche lang 6x4 Stunden täglich vor der chinesischen Botschaft in Washington, D.C. für die Unabhängigkeit Tibets demonstrieren und, wenn ihr schon dabei seid, für die Freilassung von Ron Arad. Hättest du vielleicht Lust, Papa, den Soundtrack für meinen Sudan-Film zu komponieren?« Gary lächelte schüchtern. »Das Geld dafür habe ich endlich zusammen. Es wartet auf dem Konto des nervigen Utopisten aus Tel Aviv. Bitte, mach's. Tu was für dein Comeback. Du wieder in der Top 10? Wow!« Das wäre für mich so schön, wie morgens aufzuwachen und in die rote Blüte der Orchidee von Avignon zu sehen. Er lächelte sein liebstes, dümmlichstes Crocodile Dundee-Lächeln und drückte sich an Lou. »Hab ich diesen ganzen Blumentrauma-Scheiß wirklich nur aus einem Buch?« Pause. Noch längere Pause als vorhin. Und große, berührende, fast schon toskanische Stille. Die Rasensprenkler begannen langsam wieder zu tuckern. Die Zikaden begannen in einem ungewöhnlich genauen, unnatürlichen Viervierteltakt ihren Alles-is-easy-Song zu zirpen. Tal wippte mit dem Kopf, Ethel wippte mit dem Kopf. Der Mönch Shaki 7-Inch wippte mit dem Kopf und klatschte, so leise zart, beschwörend wie ein herumprobierender Novize, der seine erste Schnabelfeldtrommel nicht kaputt machen will, auf seinem nackten Bauch einen hübschen, pseudotibetischen Rhythmus. Lou machte wieder Bam, Bam, Bam und wieder und plötzlich reihte er wie früher, als er noch nie so verspannt von seinem One-Hit-Wonder-Weltruhm war, als er allein brennend, heimellos im Chelsea-Hotel saß, die Gitarre auf den Knien, die Hermes-Baby vor sich auf dem zerwühlten Bett. Ein Wort der Coyoten-Lyrics ans andere. Don't come begging to my office. I wanna be your African guest. Don't be disappointed. First I'll take a rest between your mama's legs. Es war, als würde sich der Boden unter den sechs langsam heben. Sie sangen, klopften, klatschten. Das helle Flirren in den weißen Fenstervierecken wölbte und senkte sich wie trocknende Laken im Wind. Die leeren Bierflaschen vor ihnen begannen zu zittern und zu tanzen. Es waren ein paar Millimeter mehr nicht, um die sich ihre Hintern hoben. Und vielleicht war alles Einbildung, aber es war trotzdem gut, sehr gut und tief und quasi chemisch. Und Ethel, vor allem Ethel, hatte von der ersten Levitation ihres Lebens Assoziationen, die sie weit davon trugen. Sie saß, es war November, vielleicht auch Dezember 1984, im großen, schlecht beleuchteten Audimax der Universität in Hamburg, dessen graue, schmutzige Fenster das Hamburger Winterlicht noch grauer machten. Vorne stand der große Theodor H. Querido, dunkle jüdische Stirn, schöne Nase, jahrtausendaltes, weißes, weißes Haar. Und wann immer er etwas sagen wollte, begannen Ethels Freunde und Kommilitonen, links bis links extrem, hässlich, todernst, geil wie Rebhühner in der Paarungszeit, mit den Fäusten auf ihre Tische und Bänke zu schlagen, so laut, dass er sich die alten Elefantenohren zuhalten musste, während die entsetzte Ethel überlegte, ob es wirklich besonders clever und erstrebenswert war, aus dem Ghetto des Kapitans in die Arme dieser deutschen Bestien zu rennen. Bam, bam, bam. Und wie erlebten die anderen die Levitation? Gary versetzte sich, während sie klatschend und klopfend und singend zusammen in die siebte Dekanation aufstiegen, nach Darfur, in ein noch unmassakriertes Christendorf, in eine Hütte aus Lehm, Stroh und Kamelscheiße. Er feierte seinen dritten oder vierten Überdosis-Geburtstag und das ganze Dorf sang und trommelte für ihn »For he's a jolly good fellow« auf Kordofanisch Darfur, bam, bam, bam. Tal tanzte in der Pascha-Bar in Goa, 4 Tage und Nächte lang zusammen mit anderen Sahal-Untoten, mit schwitzenden, schreienden holländischen Mannfrauen, mit verhinderten amerikanischen College-Amokläufern seine pathologisierte Erinnerung aus dem Hier nach dort. Bam. Und Fritz überlegte, ob er nicht eine Weile heimlich auf Schlosskopf ab die autogene Autofokus-Methode des Mönchs an seinem Radieschen ausprobieren sollte. Und gleichzeitig sah er die SS-Stiefel seines Großvaters, hoch, schwarz, glänzend wie die Hinterbeine von Rebecca, der ersten Dogge des Reichskanzlers Bismarck, im Volksmund auch Reichshund genannt, und die Stiefel inklusive Oper Dunkenberg marschierten aus der Epsteinstraße über den Opernplatz bis nach Bonn über die A3, natürlich immer nur Standspur. Sie machten klack, klack, klack bis zum Theodor-Dolchstoßplatz, bis zum scheußlichen, flachen Bundeskanzler-Bungalow mit dem Judenfreund Adenauer drin. Und plötzlich stand Adenauer vor der Tür und Opa trat ihm im Takt 4-mal in den Arsch. Bam, bam, bam. Der Mönch assoziierte besonders komplex. Er schaute in sich hinein und fragte sich, sozusagen im Off, während ihm On sein heutiger Basic-Kurs leichte Depression, mittelschwerer Drogenmissbrauch langsam abhob und davon schwebte, ob er nicht doch endlich den Scheißbuder hinter sich, dieses Denkmal seiner größten erotischen Niederlage, mit falschen Papieren zur TFAF, der Superkunstmesse in Maastricht, schippen lassen sollte, denn dort würde er sofort einen Käufer dafür finden, bei den vielen neureichen Sammlern und Cretins, die schon morgens betrunken und nur auf Raubkunst scharf waren. Wieso war ihm das nicht früher eingefallen? und das ganze Geld würde er danach auch behalten als Entschädigung. Das Geld dieses reichen Schwachkopfs und seines eingebildeten, ahnungslosen Schriftstellerfreunds. 200.000 Euro Gewinn, summa summarum, huhuhuhu. Denn der Schwachkopf hatte nicht Wort gehalten. Naja, hatte er schon, aber leider wollte sie, seine süße, kleine, flaumige, flauschige, subdominante, geliebte zionistische Prinzessin mit der Haut eines sonnenverbrannten Geckos und einer Muschi so haarig wie eine Kiwi vom Karamell, am Ende des Tags doch nicht so, wie es mit dem Schwachkopf verabredet war. Wusste sie, wie weh sie ihm, dem unerschrockenen Hisbollah-Killer und deutschen Sehnmeister, damit tat? Ja, und nochmal ja. Sie stand, sie hatten sich zu ihrer letzten Aussprache getroffen, neben ihm in den eiskalten Räumen des Tel Aviv Museums vor einem besonders großen, deprimierenden, hässlichen Nangoldin-Foto, so will ich auch fotografieren, Ramile, freundlich wie eine überlegene Siegerin. Sie nahm, nachdem sie zweimal so leise, zart und süß wie ein verschnupfter Chihuahua-Welpe genießt hatte, seine große, kalte Hand in ihre ganz kleine, noch kältere und sagte: »Du bist gut im Bett, mein schöner, öliger Nevezedek-Prinz. Besser als er und rasiert bist du auch. Aber ich sehe am Ende des Tages Sex nur als Mittel zum Zweck, wie jede gut erzogene Sabra-Frau. Zwei kleine Mädchen habe ich schon und das dritte soll auf keinen Fall von einem anderen Papi sein, verstehst du das?« Und dann, weil er vor Schreck den Mund auf, aber nicht mehr zumachte und schwieg und dachte, wann geht endlich hier die verdammte Klimaanlage aus, sagte sie: »Geh am besten noch mal für ein paar Monate weg, Motek. Danach hast du mich wie jede andere vor mir vergessen. Hast du mir nicht erzählt, dass es in Kalifornien diesen tollen neobuddhistischen Tempel gibt, wo sie dich schon jetzt vermissen?« Die pragmatische Merav behielt recht. Nach einem Monat auf dem Mount Uruhu wachte er nicht mehr morgens um 5 mit einer Herzlepiturch-Phantomlatte auf. Nach 2 Monaten konnte er ihr Foto in seinem Telefon ansehen, ohne zu weinen. Und nach 3 Monaten dachte er nicht mehr 100-mal am Tag: »Noah Forlani, ich töte dich.« Noah? Noah Forlani? War das derselbe Noah, der den berühmten Gary Harper mit der Geschichte seines etwas weniger berühmten Vaters medial kreuzigen wollte? Die Welt war schön, aber verrückt. Und die Pornpics, die Erpressung, wie endete die Sache mit dem verschlagenen Moralisten? Wie hieß er nochmal gleich? Fragte der Mönch, genannt Shaki Seven Inch, genannt Rashnavala Pranjaba, genannt Rami Baron, mitten in den nächsten Break des neuen Lou Harper Welthits hinein. »Nu?« Das Klatschen, Klopfen und Schnarren hörte schlagartig auf. »Forlani«, sagte Gary. »Noah Forlani, ist das wichtig?« »Ja, irgendwie schon.« »Also eher mehr als weniger.« Akrobatisches, süffisantes Bewegen der glänzenden Hochstaplerlippen. Aus einem tristen Strich wurde erst ein fröhliches U, dann ein triumphierendes V. Vom traurigen, schleimigen Rami, dem entmannten, neureichen König von Nevezedek, keine Spur. »Zufällig kenne ich auch einen Noah. Er hat so viel Geld wie Buddha Güte, meine lieben Freunde. Und er denkt wirklich, Glück könne man kaufen. Er hat mir einmal ein sehr ungewöhnliches und dunkles Angebot gemacht, aber ich habe natürlich abgelehnt. Eigentlich war es Erpressung, je mehr ich darüber nachdenke. Ein irrer Typ. Man merkt es schon an seiner Kleidung. Alles an ihm ist kariert oder gestreift. Er sieht aus, als könne er sich morgens in seinem begehbaren Kleiderschrank nicht entscheiden, was er anziehen soll. Und auch sonst ist alles in seinem Leben immer nur ja, ja, ja. Ich habe noch nie so viele Schattierungen von Safran, Gelb und Dottilie gesehen. Nicht einmal bei der Tibetiade 2002. Noah Forlani, genau. Das ist bestimmt derselbe naive, unersättliche Kerl. Seine noch reicheren Nachbarn nennen ihn den Bob Geldof von Herzlepiturch. Hab ich gehört. Klingt es bei dir, Etelein? In der Ferne drehte ein Mönch an seiner Gebetsmühle. Es machte Ding-Ding und Etel nickte. Und traust du ihm eine Erpressung im höheren moralischen Auftrag zu? Etel nickte wieder und dachte an die in Hamburger Gemeindekreisen berühmte Innocentia-Park-Story. Noah hatte 2 Wochen nach der Führerscheinprüfung nachts um 3 bekifft, Schleumels 280er auf der regennassen Parkwiese versenkt. Und schon eine Stunde später zitterte er Anne Frank-mäßig in dem riesigen Kleiderschrank im Flur seiner Eltern, eingeklemmt zwischen den nach Parfum, Achselschweiß und übermäßiger Schwefelproduktion stinkenden Pelzen seiner Mutter, während sie einem erschrockenen Polizisten erklärte, Wenn er ihren Sohn mitnehme, würde sie ihn wegen versuchter Vergewaltigung anzeigen.
Das Schlechte für das Gute ins Feld führen. Das hatte Noah von der sonst so verwirrten Froma gelernt.
Naja, die Pornpick-Sache ist mir natürlich egal, sagte der sogenannte Mönch und landete wieder sanft auf seinem großen, heuschreckengrünen Sitzkissen. Es geht mir um das Prinzip.
Wem noch?
Fritz meldete sich, und dass er die flache Hand auf Höhe seiner kreisrunden, leicht hervortretenden Hermann-Göring-Augen den rechten Arm hochriss, machte die Sache auch nicht uneindeutiger. »Wie sagte mein weiser Lehrer Kamtrül Rinpoche«, fuhr Shaki alias Rami alias Rashnawala fort, »wenn wir in Pol Pot City mit den übelsten Khmer-Chefs der Provinz pokerten? Wer droht, liebt den eigenen Tod.« »Und liebst du den Nervigen nur wirklich, Edeluhrmacher?«
Edel, immer noch einen halben Millimeter über dem Boden, öffnete den Mund und fing an, schnell zu reden und sich für ihre leicht unterkomplexe Noah-Geschichte zu rechtfertigen, aber Rami hörte sie nicht. Er assoziierte schon wieder, ohne Los Bababam. Er machte den großen Lebencheck mal wieder. Und schon wieder kamen 3 Punkte von 10 heraus. Gutes Gewissen, 0. Guter Sex, 0. Immer die Wahrheit sagen, 0. Dem Greisen Kamtrül ab und zu eine Mail und $100 schicken, 0. Seine Raffgier kontrollieren und Waren nicht doppelt und dreifach verdielen, 0. Die alten Eltern besuchen, 0. Nie lügen, 0. Punkte gab es nur für saubere Bettwäsche, einen langsam, aber sicher wachsenden Ding-Dong. Im Kloster sprachen sie schon davon, ihn bei der nächsten Mondfeier in Shaki 10-Inch umzutaufen. Und für seine ungewöhnlich idealistische, verbissene Haltung gegenüber allen seinen Schülern und Spendern. Eigentlich interessiert es mich doch. Hat dieser verkackte Neospinosist Lus private Urlaubsfotos durchs Internet gejagt? Hat er des singenden Rebes Shivaji zerstört? Ist ja auch egal. Edel verstummte sofort wieder und schloss schnell und tonlos ihren riesigen Mund.
»Wenn Shivaji das ist, was ich glaube, was es sein könnte, Meister«, sagte Gary, »dann sage ich nicht nein, obwohl das Gegenteil noch richtiger wäre.«
»Du hast ja mein Tempelgequatsche schon ganz gut drauf, Bronco.« Wieder klingelte die Gebetsglocke. Zuerst klang die Melodie fremd, wirr und asiatisch, dann schellte sich sowas wie Jingle Bells raus. »Der verdammte Kardinal Lustiger. Seit er hier ist, ist der Buddhismus nicht mehr das, was es war. Das war ein Witz, Kinder. So, schließ jetzt bitte nochmal die Augen, damit der kleine Mönch in Ruhe eure Taschen nach Geld und Viagra durchsuchen kann. Das war auch ein Witz. Edel, hörst du mich? Wir kommen jetzt zu dir, Mäuschen. Wie fing es an?«
Edel sagte etwas, aber sie verstand selbst den Sinn ihrer Worte nicht.
»Bitte nochmal?«
»Was?« sagte sie jetzt etwas deutlicher. »Wie fing was an?«
»Du bist...« Er drehte sich, statt sie anzusehen, zum überraschend säuerlich schauenden Buddha, als wolle er ihn und sie vergleichen, ihre Menge an Intensität, Spiritualität, Kilogramm, und dachte, wie schön schlank, handlich, braun und drahtig war dagegen seine geliebte Meraf. »Du bist«, fing er nochmal an, »eine stattliche, hochgestimmte, elektrisierende Frau, das spüre ich, das sehe ich. Und ich habe dich, wie jeden anderen, vor der heutigen Belehrung gegoogelt. Ich habe Fotos von dir gesehen, eieiei, auf denen du noch nicht so stattlich, so raumgreifend wirkst. Es müssten die 80er sein. Dass du auf einem der Bilder nackt bist und von 3 dünnen, glatzköpfigen Männern mit Fingerfarbe bestrichen wirst, zeigt mir, dass du noch nicht weißt, wer du bist, es aber unbedingt rausfinden willst.«
Edel nickte brav und schüttelte dann mit geschlossenen Augen den Kopf. Sie waren zu, eine Sekunde mehr nicht, doch das genügte ihr. Sie sah, weil sie es wollte, sich selbst in den kahlen Räumen der AAO-Kommune in der Fettstraße über dem späteren Café Vienna, und nachdem die 3 AAO-Nackten mit den rasierten Kommunadenglatzen sie mit dem Blut eines frisch geschlachteten Kalbs bemalt hatten, begann im Hamburger Nachmittagszwielicht die langweiligste Orgie ihres Lebens. Verdammt, 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 was hatte sie nicht alles versucht, um aus dem Ghetto rauszukommen? Einmal hatte sie mit ihren Freunden aus dem Schanzenviertel eine Nacht lang eins von Papas Abrissobjekten am Schulterblatt besetzt, aber die Heizung in dem nach feuchtem Bauschutt stinkenden Mietblock ging nicht, es gab kein Wasser und in ihrer Matratze faulte eine Rattenfamilie vor sie hin. Am nächsten Morgen lag sie wieder erleichtert in ihrem Mary Poppins Bett am Klosterstern 1. Sie schlief, döste, schlief, Ihr Kopf schwebte auf dem bauschigen Gänsedaunenkissen ihrer ewigen Kindheit. Aber dann kam der Kapitän herein und schrie: »Du wagst es, mit diesen kleinen Nazis mein Haus zu besetzen? Ein Jahr kein Taschengeld.« Und er schlug sie mit jeder Faust einmal auf ihren eben noch so leichten schwebenden Kopf. Ein paar Wochen später verließ die Rote Edel für immer die weiße Stadt Wilhelm Klosterstern I und wurde unterbezahlte Erzieherin in Pippi Langstrumpf Kinderhaus in Neuengamme Süd, 3 Kilometer von der KZ-Gedenkstätte entfernt. Manchmal, wenn der jüdische Selbsthass nachließ, hätte sie die schreienden kleinen Deutschen am liebsten dort abgegeben. Aber von dieser kitschigen Fantasie hatte sie noch nie jemandem erzählt. »Ich habe den Namen deines Vaters zum Spaß auch eingetippt«, sagte der Mönch. »Karol Uhrmacher, genannt der Kapitän, bei Google über 50.000 Hits. Den Trümmern des Kriegs entstieg er, wie mein Lehrer Kramtröll Rinpoche sagen würde, äußerst hitzig und unentspannt. Aber das wäre ich an seiner Stelle auch gewesen. 2 Jahre Belzec, 1 Jahr Majdanek, 3 Monate Todesmarsch nach Traunstein in Bayern. Und dort hat er gleich mit den Goldzähnen seiner dahingegangenen Lieben die halbe Innenstadt aufgekauft. Er war oft vor Gericht, heißt es. Frankfurt, Hamburg, Berlin, Bestechung, verschwundene Wiedergutmachungsgelder, Steuern, die nicht gezahlt wurden. Was hast du von ihm gelernt? Dass nur Gott die Welt richtig sieht und der Mensch, der machen kann, was er will, glauben muss? Ach, du lächelst. Edel lächelte gar nicht. Bist du mir böse? Schweigen. Bist du ihm böse? Klar, was sonst? Edel begann, sie heftig hinterm rechten Ohr zu kratzen, als hätte sie dort gerade die Wahrheit oder einen neuen Pickel entdeckt. Nochmal, wie fing es an? Du und der Noah Cretin, wie konnte das passieren? Ich liebe ihn nicht, sagte Edel. Liebe, was ist schon Liebe? Sex mit oder ohne Happy Ending, mehr nicht. Hat der gute alte Schaki recht? Allgemeines Nicken. Zwischen Eltern und Kindern ist die Sache ein bisschen komplizierter. Man kann nicht einfach Schluss machen, obwohl man das die Hälfte des Lebens unbedingt will. Right? Korrekt? Alle applaudierten, der Mönch selbst auch. Er sah jeden im Refektorium kurz und tief an und sagte: »So, und jetzt ein paar Worte zu mir, eurem nahezu perfekt ausbalancierten Kursleiter. Mein Vater hat nicht Majdanek und Belzec überlebt. Er war Bettach, kein Shylock, kein Adolf, kein Ariel Arik Sharon, kein Bugsy Malone, kein Billy the Kid. Er war nur ein halbberühmter Landschaftsarchitekt ohne Geschmack und meine Mami war HNO-Ärztin mit Tinnitus. Das war ganz witzig, aber nie mein Problem. Mein Problem war, wo das war. In Petach Tikva, östlich von Tel Aviv, in der totalen Geomitte eines gewissen gelobten Lands. Jetzt guckt ihr, hm?« Tal schüttelte den Kopf und zeigte dem Mönch scherzhaft die Faust. Der Mönch sah wie ein junges Mädchen auf einem alten Holländerbild nach unten und sagte leise und schnell auf Ivrit zu ihm: »Ja, ich bin's, Tal, dein alter Kommandant. Ich dachte, du Schmock, du warst nach dem Libanon-Jahre in der psychiatrischen Abteilung der Hadassah-Klinik in Jerusalem und hast mit zitternden Händen Holzspielzeug angemalt. Oder hab ich dich auf Kanal 10 als Redner bei diesen schlecht besuchten Peace-Now-Demos gesehen, mit Oss und der lispelnden Friedensziege Ritter Gurkenstein? Wirklich nicht schlecht, deine zweite Identität als Peacenik, Mama Schachla. Und nachts dann immer nach Ramallah und Gaza und Jobs erledigen, über die du nicht reden darfst, ja? Red, lieber Hamut, sonst erstickst du noch an deinen Shinbet-Geheimnissen, so wie ich fast. Lass los, sieh mich an!« Ich wollte mich nicht mehr über die Betten schlafender Araber beugen und sie mit ihren Kissen ersticken. Ich wollte nur wissen, ob es richtig oder falsch ist, was wir machen, weiß oder schwarz, und wer unsere Rente zahlen wird, nachdem die Araber uns ins Meer gejagt haben. Der Mönch alias Rami Baron begann langsam wieder den Kopf zu heben. Tal senkte langsam die Faust. Edel suchte jetzt ihren rechten Oberschenkel nach Hautunreinheiten ab. Fritz zog seine Krawatte so eng zu, dass beim Ausatmen seiner Nase jedes Mal ein langes, pfeifendes Geräusch entfuhr. Lou notierte sich die Akkorde und Lyrics von Mamas Legs auf die Rückseite eines triefnassen, losen Tigerbier-Etiketts. Gary tastete seine Hosentaschen nach einem nicht existierenden Vicodin-Blister ab. Die Geschichte meines Landes, der kleine, runde, glänzende Kopf des Mönchs, war wieder auf der normalen Gesprächs- und Meditationshöhe, die Stimme aber noch introvertiert gesenkt,
lässt sich in drei Epochen unterteilen. Krieg, schon wieder Krieg, gerade kein Krieg, ein ewiger Kreis. Hat man mit dem Geburtsjahr halbwegs Glück, wird einem davon wenigstens nicht gleich am Anfang schwindelig. Die berühmte 3 Uhr Mount Uruhu-Sonne fabrizierte von hinten ein Dutzend sich langsam drehender konvexer braungelber Strahlen auf seinen Schädel und eine fette Aureole aus warmem kalifornischem Nachmittagslicht und polakischer Besserwisserei stieg über ihm auf. Er ließ ein kleines Muskelspiel in der nackten, öligen Halsgegend um den Kragen des halboffenen Judoka-Jäckchens folgen, dann ein tiefes, jenseitiges Seufzen und dann hummte der Quartalsmönch Rami B. mit normaler Lautstärke wieder allen auf Englisch zu. Hat man aber Pech, Stichwort Born on the Eve of Yom Kippur War 1973 FF, kommt man aus dem Taumeln und Grübeln gar nicht mehr raus. Philosophie sowieso. Seins Fragen stellen und erleichtert denken, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das betäubende Alltagsgrau suchen, statt schwarz oder weiß zu verstehen. Oder sich lieber den Lehren des großen, dicken, abgeklärten Buddhale hinter mir anvertrauen? Alles und nichts und noch viel mehr. Hier auf dem Berg wird keiner verurteilt. Gib Gott, dass es hilft. Der Mönch schob sich die Hand in den lockeren Lendenschurz und kratzte sich machohaft. Also gut, ich sag euch jetzt allen, wer ich wirklich bin. Rami Baron, der halbwegs stabile Kriegsveteran mit dem Charme und dem Teint eines freundlichen Maulesels, der 10 Jahre in einem Kellerraum des Trapeankuk-Tempels im Nordosten Kambodschas verbracht hat, ohne zu liegen oder sich an eine Wand anzulehnen. Ich schlief, ihr Lieben, jede Nacht sitzend in meiner Meditationsbox und habe aus Langeweile meine Wünsche visualisiert. Frieden, Entsagung, universelle Ruhe, das Ende des Lebens als Neuanfang, ein paar hübsche Buddhas und Lingas aus Angkor Wat, irgendwann ein eigenes Kloster und einen längeren Schwanz. Ich habe... Dal, Gary, Lou, Edel und Fritz guckten schnell weg, weil sie wussten, was Shaki 7-Inch ihnen gleich wieder zeigen würde. Praktisch alles gekriegt, was ich beim Meditieren gesehen habe. Ich lebte eine Weile in äußerst strahlendem Weiß. Ein schönes, großes, unangeberhaftes Penthouse in Nevezedek war auch dabei. An der Klingel stand Rashnavala Pranjaba, mein Nom de Guerre für die Klimakteriumsweiber von Tel Aviv. Aber dann habe ich mich in die Frau eines Klienten verliebt und in meinem Leben wurde es wieder so schwarz wie in der Kanalisation von Herzlier Pituach, Teil nickte beifällig. Und das war leider ein Scheißgefühl. Das hat mich fast wieder zerstört. Darum bin ich hier. Das, liebe Freunde, war schlimmer als der Libanon.